ARD. SWR Kultur. Forum.
Das Forum 2025, ein Jahr und seine Meinungen. Am Mikrofon ist Thomas Ihm. Drei Gäste, ein Thema. Im Forum von SWR Kultur versuchen wir, im Gespräch das abzubilden, was die Gesellschaft bewegt. Wir suchen nach den informierten Meinungen und den starken Analysen. Jede Runde ist anders und besonders. Bei der Wahl unserer Gäste achten wir auf Kompetenz und Reputation. In der Wahl unserer Themen sind wir prinzipiell nach allen Seiten offen. Politik, Gesellschaft, Kultur, Gesundheit, Geschichte. Jeder Lebensbereich kann zu einem Thema im Forum werden. Das Jahr 2025 war kein leichtes Jahr. Die Debatten wurden teilweise hitzig geführt. Davon werden Sie in diesem Jahresrückblick allerdings wenig spüren. Gerade in unruhigen Zeiten braucht es Nachdenklichkeit, Überblick, Argument und Kritikfähigkeit. Das sollen unsere Diskussionen vermitteln. Wir haben auch in diesem Jahr durch viele Hörer sowohl Kritik wie Lob bekommen. Auch der Dialog mit Ihnen, unseren Zuhörern, ist uns wichtig. Die folgende Auswahl an Diskussionen ist nur ein winziger Ausschnitt. Die Auswahl aus unseren Sendungen erfolgte nicht zufällig, aber schon wegen der Fülle des Materials musste vieles weggelassen werden. Was uns bewegt, was empört, was überrascht oder verstört, wie wurde darüber gesprochen? Unser Jahresrückblick beginnt mit der Vereidigung von Donald Trump als Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika im Januar. Und alle fragen sich, was kommt da auf uns zu? Viele haben Trumps erste Präsidentschaft noch gut in Erinnerung. Begeistert waren in Deutschland nur die allerwenigsten. Im Forum wirft der Politikwissenschaftler Klaus Leggewi einen Blick in die Glaskugel.
Wenn ich mir die Lage so anschaue, sowohl aus den amerikanischen Medien als auch hier, dann gibt es eigentlich drei Lager. Es gibt diese Fraktion der Ja-Sager, die jetzt ganz begeistert sind und die werden immer mehr und auch Mark Zuckerberg und andere gehören jetzt dazu, die ja eher einmal im demokratischen Lager sich angesiedelt haben. Dann gibt es die, die sagen, ja, das ist schon problematisch, das ist schlimm, aber das wird alles nicht so toll. Oder die würden dann, da ich gerade in Köln bin, dem kölschen Motto folgen, es hätte noch immer Jute gegangen, es ist noch immer gut gegangen. Das heißt, so heiß, wie die Suppe da gekocht wurde, wird sie nicht gegessen. Und am Ende wird er sich irgendwie beruhigen. Manche sagen sogar, nach 2 Jahren hat er keine Lust mehr und legt sich dann auf die Matten in Mar-a-Lago und lässt Herrn Wenz dran, der meines Erachtens ein Tick gefährlicher noch ist. Und jetzt sage ich noch kurz, das dritte Lager, das sind die Anhänger der Weltgeisttheorie, die sagen, das ist ein furchtbarer Typ, aber das ist die Kraft, die stets das Böse will und doch Gutes bewirkt. Das heißt, am Ende werden sich beispielsweise, um auf Europa zu kommen, die Europäer am Riemen reißen und dann doch so etwas schaffen, wie eine stärkere Einheit, eine stärkere Verbundenheit. Das ist sozusagen die Weltgeisttheorie, die sagt, der Mann ist im Grunde genommen ein krimineller, inkompetenter, pöbelhafter, blasphemischer Mensch. Aber das macht nichts. Er agiert gewissermaßen im Sinne einer neuen Weltordnung. Und da wird am Ende dann der Frieden sowohl in der Ukraine als auch in Palästina ausbrechen. Das sind gewissermaßen dann wie hinter den Kulissen gespielte Züge. Hegels Weltgeist wäre da am Werk. Was ich glaube persönlich ist, dass wir im Moment einen Regimewechsel in Washington, einen endgültigen erleben, weg von der liberalen Demokratie hin zu dem, was man eine Plutokratie, eine Herrschaft der Reichen und Superreichen nennen könnte.
Und warnend fügt Klaus Leggewi hinzu.
Als ich im Thomas Mannhaus in Los Angeles war, da habe ich Adam Schiff kennengelernt. Den Mann kennen viele auch in Deutschland. Was war dieses etwas bleiche Gesicht, was den Impeachment-Prozess gegen Trump geführt hat im Kongress. Und hat einen Satz gesagt, den werde ich nie vergessen. We play by the rules, they don't. Wir achten die Regeln, die nicht. Und das ist das, was wir jetzt 4 Jahre erleben werden.
Während in den USA Trump die Zügel an sich reißt, beginnt in Deutschland die Kanzlerschaft von Merz. Natürlich ist auch das bei uns ein Thema, aber nicht nur. Im Februar diskutieren wir unter anderem über künstliche Intelligenz. Da sorgt ein bisher gänzlich unbekanntes chinesisches Start-up namens DeepSeek für Furore. DeepSeek hat ein Sprachmodell entwickelt, das besser sein soll als ChatGPT. Auf einmal haben die amerikanischen Tech-Giganten aus dem Silicon Valley ernsthafte Konkurrenz. Manche Medien rufen schon einen Wettlauf um die KI-Vorherrschaft aus. Eine gefährliche Rhetorik, findet die Digitalexpertin Laila Fetisch.
Wir hören oft von einem KI-Wettrennen. Wir hören von einem Aufrüsten. Und genau, diese kalte Krieg-Thematik kommt da immer wieder. Und das Narrativ halte ich für sehr gefährlich. Denn es suggeriert, dass wir alle auf dasselbe Ziel zu rennen. Die USA auf der einen, China auf der anderen Seite und Europa. So hört man doch und liest man immer häufiger, hinkt so ein bisschen wie das hässliche Geschwisterchen hinterher. Und das ist aus meiner Sicht ein ziemlich eintöniger Blick auf den KI-Hype aktuell, auf die Möglichkeiten, die auch KI bietet, aber auch die Grenzen, die es aufzeigt, weil wir am Ende des Tages aus meiner Sicht nicht alle auf dasselbe Ziel zurennen. Ja, wir haben mit den USA ein Land, das einen sehr marktzentrierten Ansatz verfolgt in allen Belangen, auch im technologischen Kontext. Und wir haben auf der anderen Seite China mit einem sehr starken staatzentrierten Ansatz. Wenn wir also die zwei Systeme beispielsweise mal in der Anwendung vergleichen, dann sehen wir, das chinesische Modell gibt nicht auf alle Fragen eine freie Antwort. Einige politische Aspekte werden ganz besonders zensiert. Und bei ChatGPT sehen wir verzerrende Antworten. Antworten, die mitunter auch für Desinformation verwendet werden können, weil eben die Antworten nur das wiedergeben, als stochastische Papageien sozusagen, was im Netz einfach schon kursiert. Und das sind nicht immer richtige Fakten. In diesem Wettrennen, ja, würde ja, wenn wir in dem Bild bleiben, müssten wir da jetzt irgendwie auch uns auf den Weg begeben und Systeme entwickeln, die entweder einen staatszentrierten Ansatz verfolgen oder eben halt keine gesellschaftlichen Grenzen setzen. Und das kann und sollte nicht unser Wunsch sein. Wir in Europa haben einen wertebasierten Ansatz mit der KI-Regulierung auch gewählt. Und das ist auch gut so. Diesen wertebasierten Ansatz, den müssen wir auch noch mehr mit Leben füllen. Wir brauchen eine Vision für die KI-Politik Europas, aber auch eine Vision für die KI-Politik Deutschlands. Und nur wenn wir unsere eigenen Ziele setzen, kommen wir auch erfolgreich an. Dann nützt es nichts, Erster oder Zweiter zu sein, sondern wir müssen uns hier wirklich fragen, wo wollen wir eigentlich hin und wofür wollen wir die KI-Systeme einsetzen? Und nur dann bringen sie eigentlich auch den Produktivitätszuwachs, den wir uns dadurch erhoffen, und den Nutzen für die Gesellschaft.
US-Präsident Donald Trump kündigte im März Europa den Beistand auf. Die EU schwankt zwischen Panik und Entschlossenheit. Im Forum diskutieren die Journalistin Nana Brink sowie die Politikwissenschaftler Josef Janning und Johannes Farwig über die europäische Rolle.
Also erstmal ist das ja in einer rasenden Geschwindigkeit und ich glaube, wir können gar nicht so schnell die Nachrichten gucken, wie sich das Rad eigentlich dreht. Was ist passiert in Brüssel? Man hat versucht, irgendwie Einheit darzulegen in zweierlei Hinsicht. Also man hat ja erstmal versucht, eine Antwort darauf zu finden, was passiert, wenn die Amerikaner wirklich Europa den Rücken kehren. Und das Zweite ist natürlich die Antwort, wie man dann auch auf die Ukraine reagiert, wie man darauf reagiert, ob es Friedensverhandlungen gibt, wie man sich daran beteiligt. Also ganz kurz nur zu diesem Paket. Man hat sich ja auf 800 Milliarden geeinigt. Das ist erstmal eine Zahl, die im Raume steht. Da gibt es ja nur einen, der stört. Das ist der ungarische Machthaber, wie wir alle wissen. Aber was genau mit diesen 800 Milliarden gedacht ist, ist ja eigentlich noch unklar. Also man hat gesagt, okay, wir müssen uns selbst verteidigen können. Wir müssen irgendwie Schulden aufnehmen. Aber wie das verteilt ist, ist mir ehrlich gesagt noch nicht ganz klar.
Okay, es gibt noch viele Fragezeichen, Herr Janning. Trotzdem, grundsätzlich, welches Signal geht von diesem Gipfel aus? Wie handlungsfähig ist die EU in Zukunft?
Über die Handlungsfähigkeit kann man selbst noch nicht so viel sagen, aber über die Handlungswilligkeit immerhin kann man sagen, ja, die Europäer sind doch spürbar durchgeschüttelt und wollen auf diese Situation reagieren. Und nun zunächst einmal mit Geldankündigungen zu reagieren, ist etwas, was der Politik in solchen Fällen immer zu Gebote steht. Die eigentliche Umsetzung kommt ja erst hinterher.
Herr Farwig, die Europäer stellen mit diesem EU-Gipfel ja die Weichen für mehr Waffenlieferungen. Wir haben es gerade gehört. Ist Europa damit grundsätzlich auf dem richtigen Weg?
Nun, ich würde gern zwei Dinge auseinanderhalten. Das eine ist jetzt die Ukraine-Frage. Wie soll es also weitergehen nach dieser 180-Grad-Wende aus den USA mit der Ukraine? Und das zweite ist, wie will sich die Europäische Union in der Außen- und Sicherheitspolitik aufstellen? Und das sind zwei unterschiedliche Dinge. Zum ersten würde ich sagen, Europa ist konzeptionell nackt. Es versucht jetzt, die amerikanischen Waffenlieferungen zu kompensieren mit eigenen europäischen Mitteln. Es versucht, die amerikanische Rolle gewissermaßen zu ersetzen im Ukraine-Krieg und will so weitermachen wie bisher. Das wird aber absehbar nicht funktionieren. Und Europa ist wirklich konzeptionell nackt. Es hatte eigentlich 3 Jahre Zeit, sich zu überlegen, was es tun will, aber hat überhaupt keine eigenen konzeptionellen Vorstellungen. Es gibt also keinen europäischen Friedensplan, der realistisch ist. Man starrt im Prinzip nach Washington und ist rat- und konzeptlos. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass sich Europa jetzt zusammenraufen will in der Außen- und Sicherheitspolitik. Und das ist, glaube ich, dringend notwendig. Auch da sind die Europäer sehr spät dran. Und mein Zutrauen, ehrlich gesagt, in die europäische Handlungsfähigkeit und auch in den Handlungswillen, wie Josef Janning das gerade sagte, ist nicht so groß, weil wir eigentlich seit 2 Jahrzehnten die immer gleiche Platte hören. Man will mehr Gemeinsamkeit, schafft es aber nicht. Und ich bin gespannt, ob es jetzt gelingt. Das wäre notwendig. Ob es aber klappt, da habe ich doch große Zweifel.
Das Verhältnis USA und EU sowie der Krieg in der Ukraine, das sind Leitmotive des Jahres 2025. Im April, in den Morgenstunden des Ostermontags, starb Papst Franziskus. Er wurde 88 Jahre alt. Er war der Erste, der sich den Namen Franziskus gab und erweckte damit große Erwartungen. Jorge Mario Bergoglio, so sein bürgerlicher Name, kam aus Argentinien. Der Publizist Matthias Dobrinski erinnert an den Beginn seines Pontifikats.
Ja, ich erinnere mich noch ziemlich gut an die Wahl. Also ich war in Rom und konnte dann als Reporter auch die Wahl begleiten. Und da fand ich diese Anfangstage, die fand ich schon unglaublich. Also wie man auf einmal merkte, wie dieser Papst den Stil auch des Papsttums veränderte. Also Dinge, die wir heute, glaube ich, auch so als selbstverständlich zum Teil annehmen. Also nein, auf einmal gab es keine roten Schuhe mehr, sondern die schwarzen Gesundheitslatschen. Dann wurde sickerte durch, er wird nicht in den apostolischen Palast ziehen, sondern im Gästehaus wohnen bleiben. Also Dinge, die sich vielleicht auch im Laufe der Jahre so ein bisschen abgeschliffen haben, wo man sich dann dachte, na ja, das macht er so. Aber da ging ein Vibrieren auch durch diese römische Kirche, durch die Weltkirche. Da standen auch gestandene Fachleute, die seit vielen Jahren den Vatikan beobachteten und dachten sich, boah, was ist das denn? Also so diese Umkehrung der Verhältnisse, dieses, da muss was passieren. Da war auch eine Kirche, die ja doch so richtig, auf der der Mehltau klebte, regelrecht nach dem Pontifikat von Johannes Paul II. Und von Benedikt XVI., wo auch die Kardinäle sagten, hier muss sich endlich etwas ändern. Das fand ich schon unglaublich. Also das war wirklich eine Stimmung und eine Atmosphäre, auch eben dieses geht hinaus an die Ränder, eine Kirche, die um sich selbst kreist, die taugt nichts, dass alle diese Sätze wurden auf einmal einfach so gesagt von diesem Mann. Also das passt ja, also der sagte ja dann auch manchmal mit sehr schlichten Worten auch ungewöhnliche Dinge. Also das fand ich auch toll. Kommt auf die Loggia nach der Wahl, sagt den Leuten einfach guten Abend und betet für mich. Also da denke ich doch immer noch dran zurück.
12 Jahre währte das Pontifikat von Papst Franziskus. Unter ihm wurde die katholische Kirche bunter, vielfältiger und, dritter Punkt, dezentraler, hebt der katholische Theologe Thomas Schüller hervor.
Ich möchte noch einen dritten Punkt anführen zum neuen Gesicht, was Johanna Rahner schon schön dargestellt hat. Ein dritter wäre noch die heilsame Dezentralisierung, dass katholisch polyphon ist, dass es interkulturiert sein muss, dass es auf Grundfragen, selbst auf Grundfragen, auf verschiedene legitime katholische Antworten geben kann. Er hat auch einmal gesagt, es muss nicht jede Antwort aus Rom gegeben werden. Dieser Eurozentrismus geht ihm gegen den Strich. Und hier sehe ich zum Beispiel in jungen Kirchen, das wird auch spannend im Konklave sein, aus Afrika, aus Ozeanien, aus Papua-Neuguinea oder Asien, die sagen, okay, kulturelle Identität, wir können doch nicht mit einem westlichen katholischen Verständnis einfach so katholisch sein. Wir müssen unsere eigene Identität auch katholisieren. Wir müssen sie intellektuell auf auf den neuesten Stand bringen und müssen einfach unsere kulturelle Identität wahren. Das ist ein wichtiger Punkt, da hat er die Kurie immer erschüttert, wenn man das dann in Rom sagte, ja, aber wir haben doch immer beschlossen, was andere denken müssen. Nee, andere dürfen auch denken und sie haben ihr katholisches Profil, das ist auch anders geworden. Das ist auch viel stimmiger und so ist auch katholisch nicht mehr ein uniformer Block grauer, schwarze Männer, sondern er besteht aus 5 Kontinenten mit 4 Sprachen, mit 4 verschiedenen theologischen Ansätzen. Und gerade die Theologien aus Lateinamerika, aus Afrika und aus Ozeanien, gerade von Frauen getragen, die ist tough und die ist wirklich wieder mutig am Voranschreiten. Das ist sein Verdienst.
Im Mai trafen Amerikaner, Russen und Ukrainer in der Türkei aufeinander, allerdings getrennt in Istanbul, Ankara und Antalya. Bringt die Pendeldiplomatie endlich Frieden oder reicht es doch nur für einen Gefangenenaustausch? Über die Hoffnungen und Befürchtungen diskutierten im Forum in SWR Kultur die Politologin Gerlinde Greutel und Oberst AD Wolfgang Richter.
Der Schwenk von Trump, der ja nun oft kritisiert worden ist, hat zumindest das hervorgebracht, dass es jetzt direkte Verhandlungen gibt zwischen Ukrainern und Russen nach 3 Jahren. Wenn man positiv gestimmt ist, dann kann man einen so großen Gefangenenaustausch, der größte bisher überhaupt, dann durchführen. Und noch wichtiger ist, es ist ja ein Folgetreffen vereinbart, in dem man dann in die Modalitäten einsteigen will. Und ich glaube, es ist eine falsche Vorstellung von Verhandlungen, dass man glaubt, da treffen sich Präsidenten, nicken mit dem Kopf und dann kommt ein Vertrag zustande. Verhandlungen laufen auf kleiner Ebene. Sie beginnen mit vielen Detailpunkten, bis es dann soweit ist, dass man einen großen Teil an Übereinstimmung gefunden hat. Und dann kann es dazu kommen, dass auch Außenminister oder sogar Präsidenten sich treffen, um das abzusegnen.
Man sollte nicht die Erwartung haben, dass Gespräche jetzt in kürzester Zeit zu einem Ergebnis führen würden. Und da würde ich auch zustimmen. Ich würde aber doch noch ein bisschen Wasser in den Wein gießen wollen, weil mein Eindruck schon ist, dass die russische Seite noch wenig ehrliches Interesse an Verhandlungen hat, sondern stattdessen eigentlich momentan versucht, die vermeintliche Verhandlungsbereitschaft so als Pokerspiel zu betreiben, weil Donald Trump eben sehr dezidiert einfordert, dass dieser Krieg irgendwie enden müsse. Also sind beide Seiten jetzt eigentlich so auf der Suche, danach ihre eigene Position zu verbessern. Und von der russischen Seite habe ich eigentlich keinerlei Zugeständnisse gesehen seit Kriegsbeginn. Die Forderungen haben sich nicht groß verändert. Und das ist auch einer der Punkte, den man aus den heutigen Gesprächen in der Presse vernehmen konnte, dass die russische Seite mit eigentlich nicht haltbaren Ultimaten an den Tisch gekommen ist. Also ich würde beim Stichwort Erwartungsmanagement einfach nochmal einwerfen, ob diese Verhandlungen jetzt wirklich zu was führen, hängt halt auch ganz entscheidend davon ab, ob die russische Seite gewillt ist, von ihren Forderungen abzurücken. Und das sehe ich momentan noch nicht. Ich glaube, man sieht hier an diesem Fallbeispiel Ukraine sehr gut die Diskrepanz zwischen dem, was gerecht ist und dem, was realpolitisch gemacht wird. Russland nutzt einfach brachiale Gewalt, um seine Interessen durchzusetzen. Und wir sehen auf Seite der Unterstützer der Ukraine, und wir haben das gesehen über die letzten Jahre, einen beschränkten Willen, die Ukraine ausreichend zu unterstützen, um sie in eine Position der Stärke zu kriegen. Insofern sehe ich jetzt eigentlich eine sehr unschöne Zukunft drohen. Es gilt, das Beste aus einer schlechten Situation zu machen, weil aus meiner Sicht der Druck aus den USA eben sehr stark ist, diesen Krieg irgendwie zu beenden. Und ich sehe momentan nicht, wie wir wirklich zu einem Frieden kommen könnten, sondern allenfalls zu einem leidlichen Status quo eines Waffenstillstandes, der aber eben von einem gerechten Frieden sehr weit entfernt ist.
Sie hören das Forum in SWR Kultur heute mit einem Blick zurück auf 12 Sendungen des Jahres und 12 Themen, die uns unter anderem beschäftigt haben. Im Juni greift Israel den Iran an. Das Mullah-Regime reagiert hilflos. Führende Köpfe des Atomprogramms werden gezielt getötet. Kurz darauf schicken die USA ihre Bomber. Das Ziel, Iran für lange Zeit am Bau von Atombomben zu hindern, wird nach Meinung von Experten wahrscheinlich erreicht. Im Forum diskutierten der Publizist Michael Wolfsohn, der Filmemacher Ali Samadi Ahadi und der Journalist Christoph von Marschall. Die Konfliktlinien zwischen Humanität und Kriegslogik, Moral und Realpolitik treten deutlich zutage.
Wir haben es mit der Welt, wie sie ist, zu tun. Nicht, wie sie sein sollte. Natürlich können wir uns eine Stunde darüber unterhalten, wie es sein sollte und wie dann vielleicht sich was bewegt und wenn alle Menschen Brüder wären und so weiter.
Darum das ist doch nicht gar
die Welt.
Nicht.
Es um es mal ganz knallhart zu sagen, wenn ich auch gerade mal darf, um es mal ganz knallhart zu sagen, die Kriege im Nahen Osten werden nicht nach Völkerrecht geführt. Das kann ich als Deutscher, der in Europa lebt und hier noch immer daran hängt, dass wir eine regelbasierte Ordnung haben, schade finden. Aber es ist einfach eine Tatsache. Und wenn ich mir anschaue, wer das Völkerrecht stärker bricht, Israel oder seine Gegner, dann ist es völlig eindeutig. Israel begeht sicher Völkerrechtsverbrechen. Ich nehme es davor nicht in Schutz. Oft falsche Abwägungen zwischen den zivilen Opfern. Aber es greift im Wesentlichen militärische Ziele an. Alle Gegner Israels machen das Gegenteil. Sie greifen systematisch zivile Ziele an.
Es geht doch nicht um Böse und Böse.
Doch, wir haben. Nein, doch, das möchte ich jetzt. Verzeihung, das möchte ich jetzt Argument schon mal zu Ende sagen.
Ich habe geduldig zugehört. Würde ich mal kurz vorschlagen, dass wir kurz rhetorisch abrüsten und dann entspannt weitermachen.
Wir können es von außen nicht machen. Der Regimewechsel wird nicht von außen eingeleitet. Entweder er kommt von innen oder er kommt nicht.
Aber was passiert denn, wenn alles zerbombt ist, alle Strukturen zerbombt sind? Wie geht's weiter?
Lassen Sie uns doch, Herr Samadi, doch einfach erstmal im Heute bleiben.
Ja.
Die Szenarien, die wir uns vorstellen können.
Das ist nächste Woche, wovon ich spreche.
Ja, schauen wir erstmal auf diese Woche. In dieser Woche haben wir heute das Außenministertreffen der EU. Es folgt der NATO-Gipfel und dann am Ende der Woche der EU-Gipfel. Es hat ja den Anschein, als formten sich neue Dinge, eine neue Entschlossenheit im Bereich der Diplomatie. Welche Möglichkeiten gibt es denn eigentlich von Deutschland, von Europa aus, solidarisch mit den Menschen im Iran zu sein, aber auch kritisch mit den Machthabern, Herr Wolfson?
Gar keine. Also das ist immer eine gehegte und geliebte Vorstellung in Deutschland und Europa. Und das ist menschlich nachvollziehbar und hochsympathisch. Aber die Akteure Israel, Iran und die Vereinigten Staaten haben die strategischen Zusammenhänge hier im Blick. Und was kann Deutschland und Europa hier liefern oder nicht liefern? Bestenfalls oder schlimmstenfalls, je nach Perspektive, zusätzlich verschärfte Sanktionen. Also ich bin ein Kritiker dieser ständigen Beschäftigungspolitik. Aktionen sind notwendig und richtig, aber bevor man handelt, muss man überlegen, was kann man tun? Und wenn man eben nichts tun kann, außer schöne Worte zu richten an die Akteure, dann soll man es bleiben lassen, weil sich Europa und auch die deutsche Außenpolitik seit Jahrzehnten blamiert, indem sie immer wieder nur Wortblasen erzeugt, mal auf Papier und mal einfach so hinaus. Das bringt nichts.
Fast schon Dauerthema des Jahres war die Frage, wie man Kinder und Jugendliche vor den Gefahren des Internets schützen kann. Denn Tatsache ist, die Bildschirmzeit von Kindern nimmt rasant zu. Gleichzeitig steigt die Zahl der verhaltensauffälligen Mädchen und Jungen. Im Juli wurde unter anderem die Frage diskutiert, ob es einen Zusammenhang gibt zwischen steigender Mediennutzung und Suchtgefahr. Die Medienwissenschaftlerin Annelinda Camerini von der Università della Svizzera Italiana in Lugano zeigt sich skeptisch.
Es gibt wenig, was wir wissen über kausale Zusammenhänge oder auch da sehr unterschiedliche Informationen. Natürlich haben wir viele Studien schon, die belegen, dass es Zusammenhänge gibt und das will ich auch gar nicht widerstreiten. Also dass wir schon sehen, wer vermehrt Medien nutzt, dass da auch entsprechende Zusammenhänge zu sehen sind mit schulischer Entwicklung, Störungen im Sozialverhalten, auch physischen Problemen, die sich daraus ergeben. Die Frage ist aber, und da müssen wir eben aufpassen, was ist die Ursache und was ist die Wirkung? Und wir nutzen oft dieses Narrativ, dass das Smartphone, das Tablet, die sozialen Medien die Ursache sind, aber hinterfragen wesentlich seltener, inwiefern es vielleicht diese Eigenschaften der Kinder und Jugendlichen und ihres Umfeldes gibt, die dazu führen, dass Kinder und Jugendliche verstärkt die Medien nutzen.
Allerdings zeigen Studien, dass inzwischen ein Viertel der 10- bis 17-Jährigen in Deutschland soziale Medien in einem riskanten oder krankhaften Umfang nutzt. Das bestätigt auch der Sozial- und Heilpädagoge Klaus Kokemoor, der nicht nur Eltern, sondern auch die Schulen in der Pflicht sieht.
Also ich würde die privaten Handys aus dem Klassenzimmer rauslassen. Und der andere Punkt war, wie gehen wir überhaupt damit um? Brauchen wir die Digitalisierung an Schulen? Und da gibt es ja gerade eine große Verunsicherung. Man hat festgestellt, dass das Lernen über Bücher eine größere Nachhaltigkeit hat als das Lernen zum Beispiel am Tablet. Weil immer dann, wenn wir was über Wikipedia uns angucken, kriegen wir 5 Hyperlinks und dann arbeitet die ganze Zeit unser Arbeitsspeicher und wir können uns gar nicht so viel merken. Kinder, die sich auf die gleichen Arbeiten mit Büchern vorbereitet haben, hatten die besseren Ergebnisse. Und das haben auch die Skandinavier festgestellt. Und deswegen sagen die jetzt grundsätzlich erstmal, wir müssen nochmal neu schauen, ob dieser Weg der richtige war. Das ist die eine Ebene. Und die andere Ebene ist das Private. Und ich glaube, es ist gut, wenn die Kinder zwar einerseits untereinander kommunizieren können, muss man gucken, ist das in der Pause, im Unterricht würde ich es dann nicht machen. Und wo ist es aber dann auch eine Überforderung, weil sie dann, wenn sie dann auch noch im Unterricht damit kommunizieren, eigentlich die ganze Zeit mit digitalen Geräten im Kontakt sind.
Im August konnte von Sommerloch keine Rede sein. Heftige politische Debatten bestimmten die Nachrichten, wie zum Beispiel die Wahl oder eben Nichtwahl der neuen Richterin am Bundesverfassungsgericht. Oder sie halten noch nach, wie die Diskussion zur Regenbogenflagge auf dem Bundestag. Deutschland im Kulturkampf. Es diskutierten unter anderem die Schriftstellerin Mitu Sanyal und Reinhard Müller von der FAZ.
Julia Klöckner, auch als Bundestagspräsidentin, mit Verlaub, kann die Gesellschaft mit irgendeiner Handlung überhaupt nicht spalten. Denke unmöglich, wie ein Stück Holz. Das ist in der Tat ein Beispiel dafür, für eine völlige Übertreibung. Man kann über diese Entscheidung reden und man kann auch sagen, das ist ein Thema, das die Leute bewegt und kann das für und wider erörtern. Aber dieser Satz, Julia Klöckner hat mit dieser Entscheidung die Gesellschaft gespalten, ist meines Erachtens etwas übertrieben. Wie überhaupt, glaube ich, das Wort zu oft gezogen wird im Debattenkampf. Das kann man mal erwähnen. Ich erwähne es eher selten, aber es kommt nur womöglich häufiger vor, weil die öffentliche Lage, das Debattenforum, der Debattenraum sich vervielfältigt hat und jeder so ein bisschen sein eigener Resonanzkörper ist und dann auch, um gehört zu werden, zu anderen Mitteln greift. Aber das ist ein schönes Beispiel, finde ich, in der Tat, dass Sachen auf eine Ebene gezogen, die zu hoch ist, werden.
Also ich würde gern ganz kurz den Begriff Kulturkampf etwas sagen, weil es ist ja ein Begriff, der selber ein kulturkämpferischer Begriff ist. Mhm. Wenn wir Kulturkampf sagen, meinen wir, die Gegenseite macht etwas aus niederen Motiven. Da geht es nicht um Inhalte, sondern die wollen halt die andere Seite delegitimieren. Und wir benutzen den Begriff Kulturkampf, um dann wieder diejenigen, die wir kritisieren, zu delegitimieren. Deshalb wäre ich sehr vorsichtig mit dem Begriff Kulturkampf. Ich würde schon sagen, in dem Beispiel Frau Klöckner, dass sie sehr, sehr hart gegen bestimmte Symbole vorgeht und das auch in einer Form macht, die Spaltung vorantreibt. Also das sehe ich schon. Also sie geht ja auch gegen jede Form von politischen Symbolen, wenn sie aus einer bestimmten Richtung kommen vor. Also nicht, wenn Leute ein Kreuz tragen zum Beispiel, weil sie diese Möglichkeit hat, das im Bundestag durchzusetzen. Und das jetzt aber direkt als Kulturkampf zu bezeichnen, das ist halt so ein bisschen wie wer zuerst Nazi schreit, hat gewonnen, weil danach gibt es keine Debatte mehr und das ist so schrecklich.
Und die Politikwissenschaftlerin Julia Reuschenbach rief dazu auf, den Ball einfach mal flach zu halten. Kein seltener Rat übrigens im Forum von SWR Kultur.
Ich würde mir wünschen, dass wir mal über sowas nachdenken wie Bestandsschutz für politische Entscheidungen. Ich bin so ein bisschen in dem Gedanken verhaftet, dass wir zum Beispiel viele Probleme während der Ampelkoalition, aber auch jetzt, wenn wir an die aktuelle Regierung denken, sehen, die darin liegen, dass im Grunde man sich auf was einigt. Und dann diese Entscheidung aber von Beteiligten oft teilweise binnen weniger Stunden oder Tage wieder zurückgerufen werden. Und ich glaube, die Unsicherheit, die dadurch entsteht, die ist eigentlich vermeidbar. Also das wäre so ein Gedanke. Und dann haben Sie ja, Frau Röder, auch noch nach den Medien gefragt. Und da würde ich schon sagen, und fühle mich witzigerweise an den gestrigen Tag erinnert, da ging es um den Ministervorbehalt von Johann Wadephul gegenüber dem Wehrpflichtgesetz von Boris Pistorius, dass es unglaublich hilfreich wäre, wenn wir auch im medialen Diskurs, in der Berichterstattung mal wegkämen von dieser Empörungs- und Streitfokussiertheit.
Seit dem Angriff der Terrororganisation Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 ist der israelbezogene Antisemitismus auch in Deutschland schlimmer geworden. Welche Erfahrungen machen Betroffene? Und wie gehen sie damit um? Und wie lassen sich gefährliche Stereotype und Zuschreibungen überwinden? Israels Reaktion auf das Massaker, der Krieg in Gaza, setzt Juden überall unter Druck. Künstler aus Israel werden ausgeschlossen oder gemieden. Im Forum im September diskutieren zu den individuellen Folgen des zunehmenden Antisemitismus der Schriftsteller Doron Rabinowitsch, die Kulturmanagerin Stella Leder und die Sozialforscherin Friederike Lorenz-Sinai.
Die Form, in der der gezielt von den Terrorgruppen mobilisierte politischer Antisemitismus eskaliert ist, hat nicht überrascht. Die Formen sind tradiert und spätestens mit den Studentenprotesten nach dem Sechstagekrieg gibt es regelmäßig diese weltweiten Mobilisierungen, in denen Israel sozusagen die alleinige Verantwortung für komplexe Konflikte und Interessenslagen im Nahen Osten zugeschoben wird. Nach dem Libanonkrieg 82, nach den Gaza-Kriegen oder während der Kriege Israels mit der Hamas 2007, 2014, 21. Diese Mobilisierung antizionistischer Ressentiments, vernichtungsideologischer Sprachbilder, die Mobilisierung auf den Straßen, in den Hochschulen, in der Wissenschaft ist nicht neu. Aber was neu ist, dass selbst nach einer solchen Extremgewalt, in der international geächtete Gewaltformen zum Einsatz kamen, wie die Geiselnahmen von Babys, Kindern, ZivilistInnen, in denen systematische sexualisierte Gewalt, dass selbst nach einem Massaker solchen Ausmaßes unmittelbar noch am 7. und 8. Oktober diese antisemitische Mobilisierung einsetzt, das hat schockiert und auch in gewisser Hinsicht überrascht.
Frau Leder, auch heute ist der Gaza-Krieg, israelische Kriegsführung oder auch die Sanktionsvorschläge der EU-Kommission sind Thema und vieles mehr. Wie werden oder wurden Sie denn persönlich auf den Nahostkonflikt angesprochen?
Ich muss sagen, ich persönlich werde inzwischen relativ wenig darauf angesprochen im privaten Umfeld, weil mein privates Umfeld sich sehr viel mit Antisemitismus auseinandersetzt oder jüdisch ist. In meiner Arbeit ist es so, dass sich was sehr stark verändert hat. Also wir arbeiten mit vielen unterschiedlichen Kulturinstitutionen zusammen zu jüdischen Themen und zum Thema Antisemitismus. Und einer der ersten Verschiebungen, wo ich so dachte, okay, jetzt kann man das wirklich ganz, ganz klar festmachen, die ich festgestellt habe, ist, dass früher ich oft gefragt wurde nach der Besetzung des Westjordanlands und der Frage, wie ich eigentlich dazu stehe oder wie wir dazu stehen, was wir von der Siedlungspolitik halten und solche Dinge. Und inzwischen werden wir gefragt nach unserer Haltung zu 1948, also zur Staatsgründung Israels. Und ich war sozusagen zunächst überrascht, weil ich muss sagen, in diesem Umfeld, in dem ich mich bewege, in dem sich primär deutsche Künstlerinnen und Künstler bewegen, da wissen Leute gar nicht so viel über die Geschichte von Israel. Also die Zahl 1948, würde ich sagen, die war vorher nicht bekannt. Und daran sieht man, wie stark diese Propaganda, mit der der 7. Oktober einherging oder die danach passiert ist, wie die durchgesickert ist und wie erfolgreich die war. Also dass sozusagen unmittelbar nach dem Massaker eine Propaganda einsetzt, wo es um die Existenz Israels geht und damit das Massaker ja auch gerechtfertigt wurde und wird.
Herr Rabinowitsch, wie sind da Ihre Erfahrungen der letzten Zeit oder auch der Vergangenheit?
Das, was neuartig ist, ist, dass eine große Verunsicherung auch in der jüdischen Gemeinde zu spüren war. Was besonders auffällig war, ist für mich gewesen, dass unmittelbar nach, ja sogar noch während des Massakers am 7. Oktober, es Freudenkundgebungen gab und aggressive Aktionen. Das ist eines, was neu ist, dass die Selbstverständlichkeit jüdischen Lebens nicht mehr da war.
Wir haben ein Problem im Stadtbild, findet Bundeskanzler Friedrich Merz im Oktober und weiß auch, wie wir es lösen könnten, durch Rückführungen. Als Deutschland darüber sinniert, was genau der Kanzler denn damit gemeint haben könnte, legt Merz nach. Fragen Sie doch Ihre Töchter. War das mal wieder etwas ungeschickt, aus der Hüfte geschossen, nicht so gemeint oder offen rassistisch? Johannes Schneider von der Zeit ist da ein bisschen hin und her gerissen.
Das ist ja immer die Frage. Rassismus ist ja ein Spektrum und wir alle selbst rassifizierte Menschen tragen Rassismen in uns. Und wenn man bestimmte Beobachtungen, die man im öffentlichen Leben macht, sofort durch so einen Filter laufen lässt und sie zum Beispiel mit Fragen von Migration zusammenbringt, dann sind Gegenfragen völlig berechtigt zu sagen, woran sehen Sie jetzt eigentlich, wer hier jetzt ein potenziell migrantisches Problem im Stadtteil ist und im Stadtbild ist. Und insofern finde ich, muss man da sehr genau aufpassen, was man sagt, muss auch Friedrich Merz sehr genau aufpassen. Man muss aber, finde ich, in der Kritik daran auch wiederum aufpassen, dass man nicht sofort zu der ganz großen Keule greift, sondern erstmal guckt, in welchem Segment dieses Spektrums spielt sich so eine Äußerung ab. Mhm. Und da war ich bei Friedrich Merz noch nicht an jedem Tag letzter Woche noch erfüllt von hermeneutischem Wohlwollen. Heute bin ich da schon wieder ein bisschen skeptischer, nachdem er ja heute nochmal nachgelegt hat.
Manche Politiker reden sich ohne Not um Kopf und Kragen. Andere taktieren mit wolkigen Worten. Wolfgang Büscher vom christlichen Kinder- und Jugendhilfswerk Die Arche hat also seine speziellen Erfahrungen in Berlin gemacht.
Aber wir brauchen auch qualifizierte Menschen in der Politik. Wir haben nach einem solchen Interview, kann das auch ruhig mal mit Namen nennen, den migrationspolitischen Sprecher der Grünen aus dem Berliner Abgeordnetenhaus bei uns zu Gast. Und er sagt, Herr Büscher, wie können Sie denn sowas überhaupt sagen? Und dann habe ich ihn gefragt, Mensch, warum schickt ihr alle Menschen, die zu uns kommen, nach Berlin-Spandau, nach Berlin-Hellersdorf und nach Berlin-Lichtenberg? Da hat er gesagt, ist doch ganz einfach, da ist am meisten Platz. Wenn solche Menschen in der Politik sind, wenn solche Menschen über unser Leben entscheiden, ja, dann weiß ich nicht mehr weiter.
Aber welche Entscheidung sollte er denn sonst treffen, würde ich jetzt mal dazwischen fragen. Also er kann ja keine Kapazitäten an Stellen schaffen, wo sie nicht sind.
Also ich sag mal, ich erlebe bei mir im Umfeld viele Bekannte, ich nenne sie immer Wohlstandssozialisten, denen geht's gut, die haben gute Gehälter, die sind glücklich, die haben eine Ferienwohnung und eine Sommerwohnung. Und wenn ich die mal frage, du, ich komme mal mit zwei, habe ich kürzlich gemacht, bei einem Freund. Ich habe hier zwei nette Jungs, sind beide Intensivstraftäter, aber sind wirklich feine Kerle, sind abgerutscht. Ich komme mal bei euch vorbei und wir setzen uns hin und diskutieren über ihre Situation. Dann kommt immer, du, wir haben im Moment wenig Zeit und können das nicht machen. Diesen Praxisbezug, also wir müssen, wenn wir Integration wollen, erfolgreiche Integration, dann muss die überall sein, dann muss die in den Villenvierteln sein. Und das würde auch irgendwo passen, in den gut situierten Gebieten der Städte und an den Rändern der Städte. Aber man kann die eh schon sozial benachteiligten Menschen doch nicht auch noch damit alleine belasten. Das geht nicht, das funktioniert nicht. Und ich habe Angst, wenn wir das so machen, dass immer mehr Menschen Richtung AfD abdriften.
Immerhin, Kanzler Merz hat sich später für die Bemerkung zum Stadtbild entschuldigt. Immer wieder sprechen wir im Forum über Themen, die unser Leben begleiten. Zum Beispiel gesundheitliche Fragen. In Deutschland leben fast 2 Millionen Menschen mit einer Demenzerkrankung. Sie leiden unter Gedächtnisverlust, können sich nicht mehr artikulieren oder haben Orientierungsschwierigkeiten. Die Biochemikerin Dorothee Dormann erklärt.
Die Forschung an diesen Demenzerkrankungen läuft schon seit Jahrzehnten und wirklich auch mit Hochtouren und weltweit. Sowohl von Seiten der Grundlagenforschung als auch Seiten der Pharmaindustrie. Es wurde auf alle Fälle nicht unterschätzt oder verschlafen. Es war einfach sehr viel Forschungsbedarf da und man musste erstmal herausfinden, was da auf molekularer Ebene abläuft, woher diese Krankheiten kommen, was da eben passiert. Jetzt ist man aber doch recht weit gekommen und hat auch Erfolge und erste Medikamente, die zum Beispiel gegen die Alzheimer-Erkrankung zugelassen sind.
Der Soziologe Reimer Grunemeyer sieht zwar die Bedeutung der medizinischen Forschung bei der Bekämpfung der Demenz, betont aber auch die Verantwortung der Gesellschaft.
Ich denke, der Blick, der sich auf die Medizin und die Hoffnungen, die damit verbunden sind, richtet, ist ja berechtigt. Wobei, was es bisher gibt, ist etwas, was für sehr wenige Betroffene hilfreich und günstig ist. Bayreuther, einer der großen Demenz- und Alzheimer-Forscher in Deutschland, hat zu mir gesagt, wir haben zigtausende Forscher in diesem Bereich, aber wir werden nichts haben, was dieses Phänomen heilt. Das ist für mich der Anlass zu plädieren dafür, zu schauen, was mit den Menschen und ihren Angehörigen geschieht. Das Problem wächst und die Zahl der Verzweifelten, der zusammenbrechenden Angehörigen, das schreit doch nach einem Blick auf das Thema Demenz, das mehr und vor allen Dingen die sozialen Fragen ins Auge fasst, weil die eigentlich brennen.
In den Gesprächen in SWR Kultur zeigt sich regelmäßig, dass es keine Fragen gibt, die mit einfachen Antworten zu lösen sind. Die Sozialdezernentin des Deutschen Landkreistages, Irene Vorholz, weist darauf hin, wie vielfältig die Erscheinungsformen der Demenz sind und damit auch die Herangehensweisen.
Ich glaube, man muss zunächst unterscheiden, welche Art der Demenz ist das denn? Demenz ist eine sehr langjährige, langsam fortschreitende Erkrankung. Das ist bei den Alzheimer-Patienten ganz offenkundig. Aber wenn Sie zum Beispiel eine frontotemporale Demenz haben, die nicht nur dazu führt, dass Ihre Persönlichkeit immer weniger wird, dass Sie vergessen, dass Sie immer schwächer werden, sondern die auch zu einer Veränderung Ihres Charakters führt, die dazu führt, dass Sie aggressiv werden, dass es schwierig wird, mit ihnen umzugehen, dass ihr Verhalten herausfordernd wird, dann sind einfach die Umstände ganz anders. Also wenn Sie jemanden haben, der an einer Alzheimer-Demenz erkrankt ist, dann kommt es zum Beispiel darauf an, lebt er in der Familie oder ist er alleinstehend? Uns machen die Alleinstehenden, die allein lebenden demenzkranken Menschen ganz besondere Sorge, weil dort die Versorgung deutlich schwieriger ist. Die Betreuung ist sehr viel schwieriger. Wenn Sie in einer Familie leben, da ist dann immer jemand, der mal gucken kann. Und als weiteres würde ich unterscheiden, ist man in einem, sage mal, räumlichen Kontext, in einem Dorf, im ländlichen Raum, dann ist dort der Umgang ein ganz anderer, als wenn Sie in einer Großstadt leben, wo die Anonymität der Umgebung wesentlich größer ist.
Dezember. Ob Weltpolitik oder Innenpolitik, Krisen oder Kriege, den großen Fragen des Jahres sind wir doch nur in Trippelschritten näher gekommen. Trotz kluger Analysen, trotz starker Meinungen. Vielleicht hat unser Forum dazu beigetragen, die Debatten zu bereichern und die Menschen in unserem Land zu informieren. Der 150. Geburtstag von Rainer Maria Rilke ist noch einmal eine Gelegenheit zu zeigen, dass Inhalt und Stil zusammengehören, einander auch bedingen. Die Rilke-Biografin Sandra Richter sagt über das Dichtergenie:
Wir haben einen Rilke kennengelernt, der ganz tief in seiner Zeit steht, der alles wahrnimmt, mitnimmt, aufnimmt, mit allen Sinnen und alles in seine Verse schreibt. Nicht nur Orangen, sondern auch Geld und Gold und Stoffe und Schals und natürlich die Liebe und den Tod. Wir haben einen Rilke kennengelernt, der sich als junger Mann anders darstellt, als man oft dachte, der sehr früh schon aus den Militärschulen kommend und bereits dort beginnt zu dichten, der sich bekannt macht in Prag, der mit den tschechischen Autoren vor allem auf Du und Du steht, die fördern ihn, bis er erst in die deutschsprachige Literatur hineinkommt und sich dort bekannt macht. Wir haben Rilke kennengelernt als einen, der ganz früh ein eigenes Heft herausgibt, Titel Wegwarten, das er umsonst verteilt auf Plätzen in Prag und dafür in der nächsten Prager Dichtergeneration und Autorengeneration im Prager Kreis bekannt wird. Er wird zu ihrem Vorbild, zum Vorbild von Max Brod, Kafka und vieler anderer mehr und ist selbst schon unterwegs als Kosmopolit in Europa. Ein rasanter Dichter, einer, dem es darum geht, seine Umwelt in Text zu verwandeln. Und sich dabei auch zu verändern. Das tut er in Gedichtform, in Prosa, in Drama und ist in all diesen Bereichen so derart firm, so schnell, so handwerklich gut und gleichzeitig mutig, gedanklich, sprachlich, dass es wirklich eine wahre Freude ist.
Rainer Maria Rilke ist ein Weltstar. Influencer zitieren ihn. Lady Gaga hat einen Rilke-Vers auf den Oberarm tätowiert. Was macht Rilke auch über die Grenzen der deutschen Sprache hinaus so anziehend? Thomas Steinecker, Schriftsteller und Filmemacher, hat eine Idee.
Das Interessante ist, glaube ich, im Ausland gar nicht so sehr diese Musikalität, sondern das, was vorhin gesagt wurde, du musst dein Leben ändern. Tanz die Orange, zum stillen Wasser sprich ich bin. Also er hat was mit dem Imperativ, diese Aufforderungen. Und da ist er total heutig und auch poppig. Dieses direkte Ansprechen ist ja etwas, was wir auch aus der Popmusik und aus der Rockmusik kennen. Und die Message, die er hat, die natürlich auch so ein bisschen Gefahr läuft, wie aus dem Poesiealbum zu klingen, aber in den besten Momenten merkt man eben doch, diesem Mann ging es um etwas in einer absoluten Unbedingtheit.
Tanz die Orange, zum stillen Wasser sprich ich bin. Jedenfalls ist Rilke bis heute rätselhaft und sprachmächtig genug, um unsereins zu inspirieren. Das war ein Blick zurück auf 12 Sendungen mit 12 Themen in 12 Monaten. Keine klassische Chronologie, sondern ein Versuch, die Breite und Tiefe der Meinungen und Analysen eines Jahres einzufangen. Mit dem Mut zur Lücke, Das Klima fehlt in diesem Rückblick, wie auch manch anderes Thema von Relevanz. Vielen Dank für Ihr Interesse und alles Gute. Bleiben Sie neugierig, auch im kommenden Jahr. Am Mikrofon war Thomas Ihm.